Herzlich willkommen, Freundinnen und Freunde des gepflegten Dissenses. Heute an den Mikros bei der Dissenspflege für euch, wie immer, Andreas
und Sebastian.
Ja, Sebastian, ja. Bevor wir weitermachen, ich habe eine Frage an dich.
Oh, jetzt.
Warst du denn heute schon optimistisch, was den Klimaschutz angeht? Weltklimakonferenz in Brasilien. Und um mich herum sind alle Menschen optimistisch, was den Weg angeht. Und da wollte ich dich fragen, Sebastian, warst du denn heute schon optimistisch?
Sind um dich herum wirklich alle optimistisch, was es angeht? Da muss ich ja erstmal zurückfragen.
Ich habe zwei Interviews gehört, das ist vielleicht der Hintergrund.
Ja.
Jetzt letzten Tage im Vorfeld zur Weltklimakonferenz.
Ja.
Da war beides so, also der Fragesteller oder die Fragestellerin hat so ein bisschen darauf hingewiesen, ist doch alles schwierig was kann das jetzt noch erreichen? Und die anderen, wir haben so viel schon erreicht, das muss man auch mal kundtun und dann kann das ein wichtiger Schritt sein. Mhm. Und ich dachte mir, die Frage gehe ich mir am besten an dich weiter.
Ja, also meine Rückfrage hat vielleicht schon ein bisschen verraten, was ich jetzt denken würde. Oder nee, ich war weder heute noch in letzter Zeit noch, dass ich mich dran erinnern kann, besonders optimistisch, was das angeht. Und diesmal ist es ja auch von einigen Absurditäten begleitet, ne? Also einerseits Trump torpediert die ganze Veranstaltung sowieso. Dann gibt es ja, habe ich erst vor ein paar Tagen gelesen, auch ganz viele Absagen von Teilnehmern aus Ländern eher des globalen Südens, aber auch von vielen NGOs, was damit unter anderem zu tun hat, dass die eigentlich gar keine Kapazitäten haben, um so viele Teilnehmer unterzubringen in der Stadt, was teilweise für wohl zu Übernachtungspreisen von $30,000 pro Nacht geführt hat. Und das kann sich halt dann, das wird halt für manche Delegationen dann schwierig, ne? Und dazu wurden auch, finde ich, ganz seltsame Zeichen gesetzt. Also es ist jetzt so ein paar. Zum Beispiel hat man ja eine, wie man das halt so macht, ne, wenn man um Klimaschutz bemüht ist, ne? Und einerseits das ja in diese Stadt gelegt hat, umgeben vom Urwald oder vom Dschungel, um sozusagen auf so ein bisschen auch auf die Rolle des Dschungels für und den Erhalt des Dschungels für den Klimaschutz aufmerksam zu machen. Und dann aber irgendwie eine 10 Kilometer Autobahn erstmal quer durch den Dschungel baut hin zu dieser Stadt. Nur für diese Veranstaltung oder der Anlass war diese Veranstaltung. Dann weiß ich halt nicht, was mir das alles so sagen soll irgendwie. Also, und das Wichtigste, das sind jetzt ja nur so Nebenschauplätze und symbolische Geschichten, ne? Aber das Wichtigste ist, glaube ich, dass Trump das ja massiv torpediert und wahrscheinlich ja die US-Amerikaner zusammen mit den Chinesen unter anderem die wichtigsten Player wären. Mhm. Also deswegen bin ich da eher pessimistisch. Und wenn man sich ich habe mich da mal ja jetzt ein bisschen mit beschäftigt eine Zeit lang und diese ganzen Veranstaltungen, Ergebnisse und so weiter mir angeguckt. Und es war ja eigentlich immer ein ständiges Verschieben. Viele Worthülsen, auch das sogenannte Pariser Abkommen, was jetzt ja auch schon wieder ein bisschen älter ist, hat ja nicht wirklich einschlägige sozusagen Ergebnisse dann gehabt oder man hat es halt einfach nicht umgesetzt, ne, was man dann da beschlossen hat. Also ich glaube, eines der Kernprobleme ist, dass all das halt auch, wenn sich da fast alle Staaten global drauf geeinigt haben, ne, dass es halt nicht völkerrechtlich verbindlich ist, dass es keine Sanktionen gibt, wenn jemand sozusagen Vereinbarungen nicht einhält oder die Ziele nicht verfolgt. Und ich glaube, da wird auch diesmal nicht besonders viel bei rauskommen. Wie siehst du das denn?
Ja, also ganz ähnlich. Und ich verstehe auch, dass natürlich vor dem Hintergrund, dass die USA nicht dabei sind oder das auch torpedieren, Klimaschutz insgesamt, dass es dann natürlich auch für die Öffentlichkeit eigentlich wichtig ist, trotzdem an einer positiven Vision festzuhalten. Wenn man jetzt uns mal sozusagen die Spin-Doktoren anschauen, das erklärt vielleicht diese positiven Statements und sicherlich ist das Pariser Klimaabkommen natürlich ein wichtiger Schritt. Und gleichzeitig finde ich, darf man halt einfach nicht die Augen schließen davor, also wie schlimm die Situation ist. Und die wird ja immer noch schlimmer. Die wird ja nicht besser, wird noch schlimmer. Jetzt hat letzte Woche war in Brüssel die Sitzung, als die Mitgliedsländer, Mitgliedstaaten, ja, so eine leichte, wie soll ich sagen, Abkehr von den hehren Zielen beschlossen hatten. Ja, bis 2040 wollte man eigentlich 90% einsparen, um 2050, also klimaneutral zu sein. Und dann hat man aber eingeführt, dass man 5% auch woanders einsparen kann, damit man nicht hier irgendwas tun muss.
Ja.
So, und also das ist ja ein damit man aber trotzdem was mit nach Brasilien nehmen kann, was man da zeigt, wir tun ja was. Und ich finde, wenn man sowas anschaut, dann tut man sich echt schwer, auch noch die kleinsten Bemühungen irgendwie positiv darzustellen, weil die gibt's halt nicht, die Bemühungen, oder nur in einem viel zu geringen Ausmaß.
Ja.
Und das heißt jetzt nicht, dass man nicht eben trotzdem auch Positives hervorheben soll und irgendwie das entsprechend spinnen soll, aber das ist schon, finde ich, dramatisch, und mit Blick auf so politische Entwicklungen weltweit wird das ja nicht besser. Und ich denke mir nach wie vor, das haben wir aber schon öfters gesagt, Sebastian, also wir kommen halt nicht drum hin, oder wir müssen, glaube ich, irgendwo auch etwas aufwenden. Also es wird was kosten.
Ja.
Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir das halt auch bereit sind zu zahlen. Der BDI-Präsident, was ich hier schon insgesamt interessant finde, der auch dahin fährt, Holger Lösch heißt der, der sagte, ja, das System muss sich selber tragen. Und ich verstehe ja, natürlich kann die Wirtschaft nicht sagen, ja, wir zahlen das alles. Die müssen natürlich auch von was leben und wirtschaftlich leben. Aber wir müssen trotzdem, glaube ich, eben auch anerkennen, das wird etwas kosten. Und da wird man dafür zahlen müssen, Individuen, aber eben auch Industrien. Und, und von daher fand ich es interessant, sozusagen, so sehr ich schätze, wirtschaftliche Prozesse da stark zu machen als Weg, um den Klimawandel
anzulegen. Genau. Also,
aber so interessant finde ich es, wenn da der BDI-Präsident mit...
Die waren aber, also die eine wie die andere Seite, ne, BDI und BDA waren da auch immer... schon immer mit dabei, ne? Und das ist ja auch, also das greift ja auch in andere Forderungen ein, ne, dass wir zumindest was die noch starken Wirtschaftszweige jetzt zum Beispiel in Deutschland angeht, einerseits auf dem absteigenden Ast sind, weil wir bestimmte Entwicklungen, Stichwort Autoindustrie, ne, nicht bisher verschlafen haben oder nicht mitgegangen sind. Und dass da aber auch gerade ja eine Chance bestünde, wenn man sich zum Beispiel den chinesischen Markt anguckt oder die chinesische Autoindustrie, eben zumindest mal den ersten Schritt eines Transformationsprozesses zu gehen. Ne? Und natürlich muss man dann auch da investieren, aber halt nicht so, weil ich das letztens gelesen habe. Ne? Also die Zahlen habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber Porsche... hatte jetzt einen massiven Einbruch, und weißt du warum? Mhm. Weil sie, die hatten ja jetzt so ein paar Straßen gebaut, auf denen sie ja Elektrofahrzeuge gebaut haben. Die wurden aber nicht abgenommen, und jetzt haben sie da nicht drauf festnageln, aber irgendwie fast den gesamten Jahresumsatz darauf investiert, das wieder zurückzubauen auf Verbrennermotorenherstellung. Und dann muss man sich natürlich schon fragen, also dann braucht man halt über Transformation nicht zu sprechen, ne? Das ist halt zweimal Geld verbrannt für nichts, und dann braucht sich aber auch keiner mehr zu beschweren, dass da Investitionen auf uns zukommen, ja.
Genau. Und dann noch retten für die Industrie, dass da ja keine sagen Aufwand zu tätigen ist. Ja, das ist natürlich schon bizarr, muss man sagen. Und ich wollte noch eine, also dann sind wir schon fertig, heute soll es gar nicht um Klimaschutz und Klimawandel gehen, aber mich hatte das nur interessiert, weil ich eben wusste, dass du dich damit ganz gut und ganz viel beschäftigt hast, wie du so die Stimmung, wie die Stimmung bei dir so ist. Ich wollte nur noch eins berichten. Ich habe letzte Woche auch Diskussionen gehört, wo gefragt wird von PhilosophInnen, ob man halt als Individuum eine Pflicht zum Klimaschutz oder zur CO2-Reduktion hat. Und das ist ja schon eine interessante philosophische Frage, ja. So die Überlegung irgendwie, klar, wenn ich irgendwas spare, dann hilft es überhaupt keinem Klima, sondern das müssen viele machen. Ich fragte mich dann nur immer, ob diese Diskussion eigentlich so ein bisschen vorbei ist am Thema, weil wir uns doch vielleicht eher Gedanken machen sollten, gar nicht, ob ich jetzt als Individuum, ob die eine Pflicht haben, weil wohin führt das, sondern eher, was sind denn effektive Maßnahmen, um Menschen den Verhaltenswandel zu ermöglichen oder eben Menschen dazu zu bringen, ihr Handeln, ihr Verhalten zu ändern. Und ob das nicht mehr bringen würde, als jetzt zu fragen, ob ein Individuum die Pflicht hat, weil irgendwie sanktionieren oder überprüfen, überwachen, lässt sich das nicht. Und diese philosophischen Spitzfindigkeiten, wie, naja, mein Beitrag ist zu gering, damit man daraus eine Pflicht generieren kann, die weiß ich gar nicht, ob die so zielführend sind, wenn man doch die nächsten 20 Jahre oder 50 Jahre darüber diskutieren, dann brauchen wir es irgendwann nicht mehr diskutieren, weil das Klima überhitzt ist. So, das fragte ich mich manchmal, denke ich mal, vielleicht müssen wir da auch mal in der Philosophie umdenken und vielleicht.
Ja, würde ich dir, also die Diskussion gibt es aber auch schon seit 20 Jahren, ne, in dem Bereich jetzt, ja, also Verpflichtungen sozusagen liegen, und da würde ich dir recht geben. Ich glaube auch, dass das tatsächlich abhängig ist von einem gesamtgesellschaftlichen, noch nicht nur wirtschaftlichen Transformationsprozess, wo es darum geht, welches Verhalten wie incentiviert wird. Ne?
Ja, ja.
Also angefangen auch bei so, ob es überhaupt für mich wünschenswert ist, mir ein 700 PS Verbrenner Porsche zu kaufen.
Ja.
Ne? Oder ob ich nicht vielleicht etwas anderes mache. Ne? Aber das setzt eben, ich glaube, ehrlich gesagt nicht, und das sieht man ja auch, ne? Also einerseits ist es ja so, dass, oder es gibt ja Leute, die haben gesagt, wenn die Leute merken, oder wenn sie vom Klimawandel betroffen sind oder anfangen zu merken, dass sich da was ändert, und das tun wir ja. Also, ne? Das ist ja eindeutig. Dann ist es vielleicht eine Chance für ein Umdenken, und dann könnte es auch noch früh genug sein, um Gegenmaßnahmen dann erfolgreich umzusetzen. Aber offensichtlich ist es ja nicht so. Ich glaube auch zum Beispiel, dass die Covid-Pandemie uns da, beziehungsweise das Ende, in Anführungsstrichen, der Pandemie uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Weil dann nochmal so richtig der individuelle Hedonismus durchgeschlagen ist. Ne? So, also davor war es doch wirklich so, da war es fast schon moralisch verwerflich, jetzt mal ein Wochenende auf die Kanaren zu fliegen. Ne? Was ja davor wiederum durchaus gang und gäbe, ne? Und war. Es war ja fast schon verpönt. Ne? Und seitdem aber das wieder möglich ist nach der Pandemie, machen das alle wieder und keiner beschwert sich darüber.
Ja.
Und das trifft auch auf viele andere Dinge zu, die nicht klimazuträglich sind. Das hat, glaube ich, hat uns einfach nochmal da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Plus in unserer jetzigen Gesellschaftsform oder den Vorstellungen, die wir haben, die tradiert sind, ist es, glaube ich, auch schwierig. Einfach.
Ja. Das ist ein guter Punkt mit dem Corona. Ich glaube auch, ich würde das auch so sehen wie du und würde noch als zweite Erklärung hinzufügen, dass, glaube ich, da viel dieses, ich nehme an, die Gesellschaft will von mir oder schreibt mir vor, dass, ja, lass dich impfen, schützt das Klima. Und dagegen bin ich jetzt, weil irgendwie sozusagen sich das breit gemacht hat, dass man jetzt einfach mal wirklich dagegen sein kann, von dem man denkt, das ist sozusagen die herrschende Meinung. Also bin ich jetzt auch wieder für Verbrennerautos und für irgendwie hedonistische Flugreisen und so weiter. Ich glaube, das stimmt, das hat es. Und gleichzeitig denke ich eben auch in eine ganz ähnliche Richtung wie du. Ich glaube, viele spüren ja trotzdem, dass einfach was zu tun ist und sind auch überzeugt davon. Die muss man nicht mehr mit irgendwie, du hast die individuelle Pflicht, ködern. Aber die könnten sozusagen Vorbild sein. Und ich glaube, wenn Leute sehen, der Nachbar macht es und meine Gemeinde hat sich jetzt verpflichtet zu oder schützt oder versucht da CO2 zu reduzieren oder so weiter, dann macht sowas Beispiel, glaube ich. Das ist vielleicht kein effektives oder kein schnelles Mittel, aber ich glaube, ein Mittel, um sozusagen das, was uns gefühlsmäßig ganz vielen Menschen natürlich drin ist und sie sehen, das auf eine höhere gesellschaftliche oder sagen skalieren zu können, auf eine höhere Ebene skalieren zu können. Also ich denke auch, dass man da vielleicht mehr nachdenken muss. So interessant es natürlich ist im Seminar über individuelle und kollektive.
Ja, klar. Ja, ich glaube schon, dass da auch wichtige Punkte drinstecken. Andererseits sehe ich es wie du, darum geht es vielleicht nicht und vielleicht geht es sogar wirklich an den Fragen eben vorbei, ne? Also so wie du das vorher auch schon formuliert hast. Ob einfache Vorbilder reichen, also nicht einfach, aber ob Vorbilder in dem Sinne reichen, bin ich mir ehrlich gesagt auch nicht sicher. Ich glaube, dass man, und dann wird es halt kompliziert, dass es sozusagen individuell und sozial für uns alle lohnenswert sein muss, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten und zu leben. Und darauf ist halt unser gesellschaftliches, kulturelles, soziales, wirtschaftliches Leben im Moment nicht ausgerichtet. Belassen wir es dabei. Ist das die Sendung von heute? Nein. Nee, ich wollte ja noch was sagen. Wir haben ja wieder mal eine E-Mail vom Frank bekommen. Und ich möchte heute gar nicht es drehte sich um unsere Sendung, ist das Kunst oder kann das weg? Und nur einen Satz dazu, er hat, glaube ich, auch so ein bisschen unsere Position, die wir vertreten haben, konnte da irgendwie für sich, so habe ich es verstanden, für beide Positionen in bestimmten Zusammenhängen sozusagen Pros und Cons machen. Aber vor allen Dingen, und das fand ich total lieb von ihm, hat er uns nochmal geschrieben, wie toll er das findet, hat er so nicht geschrieben, aber dass er uns in jedem Falle, so wie wir das machen, treu bleiben würde. Weil wir keine, unter anderem, weil wir keine Schlaumeier seien. Da hätte ich jetzt drauf geantwortet, naja, ich weiß gar nicht, aber aber das ist dann vielleicht eine Frage der Definition und der Konnotation, die er mit Schlaumeier hat. Nein, also aber ernsthaft, das fand ich, da bin ich hier vor dem Rechner, vor der E-Mail kurz ein bisschen rot geworden. Also danke dafür.
Ja, dem schließe ich mich voll und ganz an. Ja, das ist schön und tut gut, sowas zu hören. Da freuen wir uns und bedanken wir uns sehr. Und hoffen, dass wir das auch weiterhin so durchhalten können, nicht schlauermeierisch rüberzukommen, wenn wir so, könnte ich dich jetzt interpretieren, vielleicht insgeheim doch Schlaumeier sind, aber wir sind nicht so anmehren.
Ja, nein, genau.
Versuchen wir natürlich nicht so zu machen. Ja, jetzt hat's.
Was machen wir heute?
Haben wir schon fast die Stunde durch. Wir wollten uns heute aber eigentlich mit einem anderen Thema beschäftigen. Und da gehen wir heute ein bisschen in die Zeit zurück, wo noch alles in Ordnung war, also vor die Industrialisierung. Naja, ob da alles in Ordnung war, weiß ich nicht. Aber uns ist zu Ohren gekommen, dass Thomas von Aquin, der große Denker, Philosoph und Theologe des Mittelalters, heuer 800 Jahre wird. So ganz genau ist es nicht sicher, weil sein Geburtsdatum nicht ganz genau bekannt ist. Aber wir haben mal die Mitte genommen und nehmen an, er wird heuer 800 Jahre alt. Alles Gute zum Geburtstag an dieser Stelle. Grüße gehen raus. Und wir wollten
an Thomas von Aquin, oder?
An Thomas von Aquin. falls er uns hört, wo auch immer er ist. Spaß beiseite. Ja, wir wollten das zum Anlass nehmen und uns ein bisschen mit Philosophiegeschichte beschäftigen, vielleicht gar nicht so sehr jetzt mit Thomas von Aquin, aber doch mit der Frage, inwiefern 800 Jahre alte Philosophie heute noch relevant ist oder sein kann.
Ja, Andreas, du hast es schon gesagt, 800 Jahre plus minus eins, ne? So kann man glaube ich schon festhalten. Ja gut, also jetzt könnte man ja sagen, wofür denn noch, ne? Also 800 Jahre ist ja schon ein paar Donnerstage her.
Freitags.
Warum sollten wir uns damit noch beschäftigen? Was sagt uns das heute noch? Welchen Wert hat das Ganze?
Ja,
das weiß jetzt auch nicht.
Ja, genau, weiß auch nicht. Naja, also ich meine, der erste Punkt ist ja, dass man vielleicht mal sagen müsste, okay, wir sind hier im Mittelalter, also wozu sollten wir uns beschäftigen mit Mittelalterphilosophie oder mit dem Ganzen? Da ist ja schon die Frage, was ist denn das Ganze? Und ich glaube, da fängt schon an, das ist ja wirklich so dermaßen vielfältig. Wenn wir von Thomas von Aquin sprechen, dann sprechen wir vom 13. Jahrhundert. Aber Mittelalterphilosophie hat davor angefangen und geht eine Weile, je nach Definition. Ich würde dann immer sagen, es ist nicht Mittelalterphilosophie, sondern Philosophie im Mittelalter und die ja selbst wiederum verschiedene Strömungen, Akzente hat, Ideen, Theorien, Themen und ich meine, also insofern ist schon schwierig, aber die Frage bleibt natürlich, die kann man dann natürlich trotzdem da drauf anwenden, wofür sollten wir uns mit jemandem beschäftigen, der vor 800 Jahren etwas über das Thema Vernunft und Glaube geschrieben hat. Das ist, ich glaube, es tut schon, also da gibt es schon einen Wert und darin, der nicht zuletzt daran liegt, dass es Teil sozusagen unserer Herkunft ist, also der philosophischen Herkunft. Themen, Texte, Begriffe, die wir heute diskutieren, die wurden auch damals schon diskutiert. Und ich frage mich halt, wenn der Thomas von Aquin, können wir gleich nochmal ausführen, einen Gottesbeweis vorbringt und wir heute vor die Frage gestellt sind, gibt es denn einen Gott oder nicht? Die ja durchaus eine Frage, die durchaus legitim ist und sich auch viele Menschen noch stellen, dann könnte das ja eine von vielen Ressourcen sein, die wir dazu verwenden oder konsultieren, um diese Frage zu beantworten. Und der hat einen ganz interessanten Gottesbeweis, den ich tatsächlich gar nicht so schnell von der Hand zu weisen meine, wie andere ja auch. Also das wäre sozusagen ein Grund, das ist einfach eine Ressource, die wir heute nutzen können.
Okay, willst du was zu dem Gottesbeweis sagen? Oder?
Oh, gern. Gut, dass du fragst.
Als ob wir es abgesprochen hätten. Nee, haben wir aber nicht. Aber
wenn die Leute wüssten. Naja, also, ich finde es, genau, es gibt ja verschiedene Gottesbeweise und der Thomas von Aquin, der hat die sogenannten fünf Wege zu Gott gewissermaßen gefunden oder vorgebracht. Und das hat er getan in einer Schrift, wo er sich gegen die Heiden, wie es heißt, Summa Contra Gentiles, wendet. Aber gar nicht so sehr mit dem Anspruch, jetzt die als falsch zu entlarven, sondern zu zeigen, pass mal auf, wir haben eine gemeinsame Grundlage. Die liegt nicht in der Offenbarung. Also unser Gott hat das uns offenbart und der andere Gott hat das anderen offenbart, sondern die liegt in der Vernunft begründet. Ja. Wenn du nur nachdenkst, dann siehst du etwas, was ich auch sehen kann.
Ja.
So. Und das finde ich eine super interessante Einsicht oder ein super interessantes Vorgehen, was uns ja heute tatsächlich vielleicht auch helfen könnte, nämlich zu sagen, was teilen wir denn bei allen Unterschieden? Und dann hat der Thomas gesagt, pass auf, wenn ich so in die Welt gucke, dann gibt es da bestimmte Phänomene.
Ja.
Es gibt zum Beispiel Ursache und Wirkung. Ja, also ich schmeiße einen Stift runter oder stoßen meine Tasse an, dann fällt die runter. Sozusagen eine Ursache, der Stoß und eine Wirkung. Und dann kann ich, sagt er, immer weitergehen. Also die eine Ursache, jetzt mein Stoß hat wiederum eine Ursache. Vielleicht mein Willen oder mein Wunsch oder was weiß ich, eben andere physikalische Vorgänge. Und so kann ich immer weiter zurückgehen, bis ich sozusagen, oder ich könnte unendlich zurückgehen, sagt er. Mhm. Aber dann hätte man ein Problem, wenn wir unendlich zurückgehen, weil wenn es keinen Anfang gibt, dann gibt es auch keins danach.
Ja.
Ja, also es muss sozusagen an irgendeinem Punkt stoppen. Mhm. Und diesen Punkt, sagt er dann, ist das, was alle Gott nennen. So.
Der Urknall.
Und bitte?
Der Urknall.
Urknall. Ist natürlich klar, da kommen jetzt sagen, aus moderner Sicht ganz viele andere Punkte rein, aber er spricht ja eben gerade nicht jetzt aus, sagen, wie soll ich sagen, in wissenschaftlicher Sprache, sondern er versucht, sagen, das Prinzip, das dem, was Wissenschaften sehen können, zugrunde liegt, heranzuziehen und sagen, das hat bestimmte Folgen, wenn ich das weiter betrachte und eine Annahme, die ich machen muss, ist, es muss erstes gegeben haben. Mm. Und das finde ich schon interessant. Also egal, ob das jetzt stimmt oder nicht, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich finde es interessant, den Aspekt zu sagen, das ist doch etwas, was du, wenn du jetzt aus einer ganz anderen Religion oder aus einer ganz anderen Zeit kommst, was du eigentlich so prima facie auf ersten Blick hin unterschreiben müsstest. So.
Ja.
Und ich glaube, diesen Anspruch, das finde ich schon, oder diese Methode, oder so ein Anspruch, das finde ich schon faszinierend, muss ich sagen. Und deswegen beschäftige ich mich auch gern damit, oder würde mich gerne noch mehr damit beschäftigen.
Ja, ich finde das auch ganz spannend, dass er an der Stelle eben auf die Vernunft abstellt, ne? Und eben sagt, der Gott ist durch die Vernunft einsichtig, oder es ist einsichtig, dass es einen Gott gibt, durch die Vernunft, ne? Aber es hat natürlich, so wie ich es, und da, ich bin da auch wirklich überhaupt kein Experte, aber so wie ich es jetzt verstanden habe, vielleicht weißt du es aber besser, setzt es halt eine ganze Menge von Dingen voraus, damit es funktioniert. Also zum Beispiel eben, dass die Welt, so wie sie beschaffen ist, ne, und wie eben, sagen wir mal, alles funktioniert, ja, dass das sozusagen einem Plan folgt. Und dass ich diesen Plan letztlich zumindest, also dass ich da vielleicht keine Einsicht drin haben kann, was der Plan ist, ja, aber dass ich das sozusagen qua Vernunft als solchen erkennen kann. Und wenn es einen solchen Plan gibt, dann muss es ja auch ein Wesen geben, das diesen Plan, wie will man jetzt sagen, entworfen hat, gemacht hat. Und das kann dann eben nur Gott sein. Ne? Irgendwie so funktioniert das ja irgendwie.
Das ist ein weiterer der fünf Wege, ja.
Ja, genau. Und das ist ja tatsächlich, vor allen Dingen jetzt eben, muss man ja tatsächlich dann auch 800 Jahre zurückgehen, ne? Ist ja tatsächlich ein ganz spannender Weg, das zu versuchen, finde ich. Ne? Aber eben sehr voraussetzungsreich. Und das wäre wahrscheinlich was, womit man sich dann jetzt auch heute wieder beschäftigen würde oder womit man sich heute beschäftigt, ne? Was denn da alles drinsteckt, was er da alles reingesteckt hat und ob dann jede dieser Prämissen für sich Plausibilität hat. Ne?
Ja, das stimmt. Ich glaube eher, also wenn ich dich recht verstehe, aber du korrigierst mich, wenn das nicht der Fall ist, dann ist eher dieses Abheben auf Vernunft als geteilte Basis, worauf wir bestimmte Einsichten gründen könnten, eben sogar religiöse Einsichten, die Existenz Gottes zumindest plausibel machen können. Mhm. Und das ist ja schon, das ist aber eine Leistung auch, die jetzt zum Beispiel Thomas von Aquin gemacht hat, die er auch verteidigt hat gegenüber anderen Strömungen auch seiner Zeit. Er sagt, die Vernunft und der Glaube, die können sich nicht widersprechen. Und die kommen sozusagen gewissermaßen zu ähnlichen Einsichten. Also die Welt, die kann, oder was Gott uns offenbart, so müssen wir jetzt aus der sozusagen christlichen Sicht, die der Thomas an sich annimmt oder einnimmt, die kann nicht so sein, dass der Mensch sie nicht versteht. Mhm. Ja? Und das finde ich irgendwie auch ein sehr optimistisches Bild. Das ist sozusagen exklusives Wissen, das vielleicht ein paar haben, sondern es ist ganz klar, sozusagen, was in den religiösen Schriften steht, das kann auch der menschlichen Vernunft nicht widersprechen, zumal er beides auch von Gott aus dieser Sicht gegeben worden ist. Und aber was ich sagen will, ist, dieses spezielle Bild des Verhältnisses von Glaube und Vernunft ist ja eins, das er eben auch verteidigen musste oder festgehalten hat gegenüber anderen, die eher so auf die Schiene des Augustinus fuhren. Augustinus, ein Denker aus der Spätantike, einer der größten sagen Philosophen und Theologen des Christentums und sagen wirkmächtig bis heute. Aber der sagt eben, naja, letztlich ist die Theologie, also der Glaube, hat sozusagen obersten Rang, sozusagen, da komme ich mit dem Denken nicht hin, sagt er. Er hat verschiedene Bilder, die er dafür verwendet, um zu sagen, ich kann mit dem Denken so weit kommen, aber an das Heil, wie auch immer die religiöse Sprache das dann nennt, Weisheit ist ein weiteres, kommt der Mensch nicht hin. Und dagegen zu sagen, naja, Vernunft ist doch das, was uns alle Menschen eint, egal in welcher Religion wir uns befinden, wo wir herkommen, und auch im Vergleich sozusagen zu den auch mit Nicht-Glaubenden ist das etwas, wo wir eine Diskussionsgrundlage haben. Das finde ich schon respektabel. Deswegen finde ich es auch wichtig, sich damit zu beschäftigen, unabhängig von der Frage oder zusätzlich zur Frage, müsste man sagen, dass natürlich es auch wahr sein kann, was jemand vor 800 Jahren gesagt hat. Es ist völlig wurscht, wann er das gesagt hat.
Kommt Wahrheit auf den Wahrheitsbegriff an, ne?
Genau, aber das würde ich sagen. Aber Wahrheitsbegriff ist ja was anderes, was auch von Thomas kommt.
Das fand ich in der Vorbereitung jetzt tatsächlich ganz spannend, muss ich sagen, weil mir das nicht bewusst war, dass er ja einer der Ersten, wenn nicht sogar der Erste ist, bei dem man nachweislich sozusagen eine Korrespondenztheorie der Wahrheit findet. Dazu vielleicht nochmal, haben wir ja auch mal eine Sendung gemacht, ne, zur Wahrheit. Da nochmal nachhören, was es da alles so für Vorstellungen geben kann. Und Korrespondenztheorie der Wahrheit, um es einfach nochmal runterzubrechen, sagt ja letztlich, dass sozusagen, ich sag's jetzt mal so, dass Vorstellung und Wirklichkeit übereinstimmen. Ja? Das könnte man vielleicht auch sagen, das sind dann so die Feinheiten, müssen wir jetzt nicht reingehen, ja, aber dass sozusagen das, was du wahrnimmst oder als was du es interpretierst, ja, sagen wir mal so, dass das eben auch dem entspricht, wie etwas wirklich ist. Ja? Und das ist ja eine Vorstellung von Wahrheit, die auch bis heute noch trägt, natürlich in Weiterentwicklungen, da haben wir ja auch drüber gesprochen in dieser Sendung, ne? Aber fand ich spannend, war mir dann nicht bewusst, dass es eben auf Thomas zurückgeht und dass der diese Wahrheitskonzeption schon vertreten hat. Und da sieht man dann ja tatsächlich, wie wirkmächtig solche Philosophinnen und Philosophen sein können und welche Bedeutung die dann tatsächlich auch für ganz moderne philosophische Auseinandersetzungen und Diskussionen ja dann noch haben, ne? Auch wenn man sie in denen vielleicht dann nicht benennt, ja, aber man bezieht sich ja wenigstens implizit, wenn man über Wahrheit diskutiert, ne, auf die Vorarbeiten und die Geschichte dieses Begriffs. Ne? Also das fand ich einen sehr spannenden Punkt. Ja. Ja.
Wir könnten uns natürlich jetzt auch in unserer Dissenspflege könnten wir jetzt uns dann, wenn wir wieder mal über Wahrheit reden sollten oder über andere Dinge, die vor uns die großen Philosophen behandelt haben, auf sie beziehen und sagen, aber schon Thomas hat gesagt, dass deswegen, lieber Sebastian, nickst du falsch. Ja. Also waren wir natürlich nicht.
Nee, das wäre ja auch kein Argument, ne, wie der Philosoph weiß.
Ein Autoritätsargument, aber es führt tatsächlich elegant zu einem nächsten Punkt, den ich so interessant finde. Es ist aber vielleicht nur eine methodische Frage, aber tatsächlich, die hängt mit Thomas auch zusammen. Thomas lebt in einer Zeit, in der Universitäten stark geworden sind. Er hat selber in Neapel studiert und dann in Paris und auch in Köln war er und in Paris gelehrt. Und die haben sich sozusagen kurz davor gegründet oder etabliert, nachdem eigentlich in den vielen Jahrhunderten davor Wissen mehr so sozusagen Andacht und spirituell in den Klöstern weitervermittelt worden sind. Mhm. Aber dann wurden durch auch, ich meine, das ist dann Sache der Historiker, durch Innovationen in Wirtschaft und in Landwirtschaft wurden dann eben auch, sagen, Städte und weltliche Gemeinschaften stark, aber auch dagegen oder im Kampf auch die kirchlichen Gemeinschaften und Wissen und Bildung wurde eben nicht mehr nur in den Klöstern vermittelt, sondern auch öffentlich.
Ja.
Wurde gesammelt. All das, was in den Jahrhunderten davor dann vielleicht versteckt war, ja, viele antike Philosophen kannte man gar nicht mehr in der Zeit oder die wurden dann über andere Wege wurden die weitervermittelt. Und dann fängt man wieder an, die zu sammeln und Bücher zu schreiben mit Lehrsätzen. Und dann haben sich an den Universitäten die Leute hingesetzt, haben die kommentiert, die Lehrsätze. Die Schriften der antiken Philosophen, Aristoteles ist hier sozusagen die zentrale Figur. So, und dann setzen die sich hin und diskutieren. Und das finde ich so spannend, weil sich dann eben auch eine Form des Diskutierens und des Umgangs mit dem Wissen anderer etabliert hat, die eigentlich gerade nicht sozusagen Autoritätshörigkeit ist, sozusagen, das hat der gesagt, deswegen stimmt so, sondern sie haben sich damit beschäftigt. Die mussten aber immer erst auch hinhören und lesen, was die Autoritäten oder auch ihre Mitstudierenden sagten. Oft dann mussten sie es wiederholen, um klarzustellen, ja, ich habe richtig gehört, was der andere sagt. Und dann haben sie sozusagen in strenger Logik, haben sie dann darauf kommentiert und gesagt, was folgt denn daraus und was daraus folgt, macht keinen Sinn, also stimmt es nicht und so weiter.
Ja.
Und das ist also so eine methodische oder eine Herausarbeitung einer Methodik, die heute auch verschrien wird als scholastisch.
Ja.
Das sagt man ja auch, das ist sehr, sehr spitzfindig und so. Aber ich finde es eigentlich gar nicht schlecht, wenn man wirklich auf den Grund der Dinge gehen will, eine Frage wirklich beantworten will und sich vielleicht mit der Meinung eines anderen Denkers, einer anderen Denkerin beschäftigen will, wirklich da genau zu prüfen. Das ist ja das auch, was ich schätze mal uns beide auch irgendwie Spaß macht in der Philosophie. Das ist da entwickelt worden. Das finde ich so spannend.
Ja, das ist so. Und da, weil du jetzt gerade gesagt hast, es ist heute ja an manchen Orten auch verschrien. Ne? Da muss man vielleicht halt auch einfach unterscheiden, in welchen Diskurskontexten sozusagen man sich eben befindet. Ne? Also ich meine, wenn man sich in einem akademischen Zusammenhang befindet, dann ist dieser Vorwurf vielleicht manchmal auch gerechtfertigt, aber vielleicht seltener als wenn wir jetzt hier zum Beispiel in diesem Kontext nicht immer in allen Spitzfindigkeiten ganz sauber sind oder wenn man in einem Privatgespräch über etwas diskutiert, ne, ist es vielleicht was anderes. Ja? Und von daher würde ich auch sagen, dass das, was du gerade beschrieben hast, doch vor allen Dingen als eine große Leistung zu kennzeichnen ist und eben wieder ein gutes Beispiel dafür ist, wie wirkmächtig, ne? So jemand und so etwas sein kann und wie es ja uns heute auch und die Akademie, ne, die Universitäten ja auch heute noch fortwirkt letztlich. Ne? Das nimmt man so als selbstverständlich, dass wir eben nach bestimmten, ich sag jetzt mal, Regeln und Methoden und so weiter arbeiten, ja. Aber das ist es ja gar nicht. Da musste man ja auch erstmal drüber nachdenken, beziehungsweise die Bedingungen dafür schaffen, dass ein solches Arbeiten und eine solche Auseinandersetzung überhaupt möglich werden. Ne?
Ja.
Und das ist, wie du ja sagst, also ein weiterer Punkt für Thomas.
Ja. Ja, stimmt, völlig richtig. Und da hast du natürlich völlig recht. Vielleicht ging das dir auch so, habe ich schon auch erlebt, dass man natürlich vielleicht mal im falschen Kontext die falsche Methode verwendet hat. Finde das natürlich schon manchmal spannend. Und das ist aber, glaube ich, würde ich sagen, schon auch etwas, was wir zumindest vom Anspruch her auch in der Dissenspflege oder wenn wir diskutieren haben, dass wir eben solche, ich sag mal, so Folgerungen aus bestimmten Aussagen uns mal genau anschauen und da vielleicht irgendwie, Ungereimtheiten versuchen zu entdecken. Ich denke, das ist manchmal schon nötig, wenn man sich einen öffentlichen Diskurs über, wie wir es vorher hatten, Klimawandel anschaut, dass man vielleicht sagt, da folgt etwas draus, das passt nicht so richtig.
Ja.
Oder es führt eben nicht dahin, wo wir eigentlich wollen, wie wir vorher diskutiert
ja,
haben.
Oder wenn wir, Entschuldigung, wenn ich da kurz reingrätsche, wenn wir ganz zurückgehen zu unserer ersten Sendung wieder, ne, und zur Frage, sollen wir mit Extremistinnen reden? Schon da haben wir ja auch, also es gibt natürlich auch im außerakademischen Bereich Kontexte in der politischen Auseinandersetzung, ne, in allen möglichen anderen Auseinandersetzungen, wo es sich vielleicht tatsächlich lohnen kann, auch mal genauer hinzuschauen und zu prüfen, was folgt daraus oder worauf beruhen denn diese Aussagen? Wie sind denn diese Argumente überhaupt schlüssig, die da vorgebracht werden? Ne? Es gibt natürlich auch Kontexte, wo das vielleicht nicht so angebracht ist. Und ich habe mich da auch schon mal vertan, na klar.
Ja, schön formuliert. Mir ging das auch so. Ich muss gestehen, dass ich manchmal, wenn ich auf Krawall gebürstet bin, dann versuche die Gesprächspartner sagen, durch entsprechendes Fragen drauf zu führen, selber zu führen, dass sie sich ja total widersprechen. Und es ist natürlich wirklich blöd, wenn es im falschen Kontext passiert. Und ist mir aber auch schon passiert. Und manchmal, ganz selten, manchmal habe ich auch Spaß dran. Aber natürlich, da gebe ich dir völlig recht. Nur eben für eine wissenschaftliche Auseinandersetzung an den Orten eben der Universität. Hm. Aber es muss nicht nur Universität sein, es kann andere Orte auch sein. Glaube ich, ist es eben manchmal schon nötig, eben genau hinzuschauen und zu prüfen, was da passt, was denn die Prämissen sind, die Voraussetzungen, die man macht, wie du es jetzt ja auch gesagt hast, so machen wir es auch mit dem, was Thomas in Sachen Gottesbeweisen sagt. Und ich glaube, das ist eben etwas, was schon da auch vor 800 Jahren entwickelt worden ist und von dem wir heute noch leben. Also wir stehen auf den Schultern von Riesen, die damals entstanden sind, so um im Bild zu bleiben. Ja, das finde ich schon, finde ich eben schon eine spannende Sache, ganz unabhängig von, oder, naja, ich sage nur unabhängig, zusätzlich zu den Themen, die einfach interessant sind. Die hören ja eben, das hatten wir vorher auch schon gesagt, nicht auf, interessant zu werden. Also so ein Gottesbeweis, das muss nicht jeden interessieren. Ja, klar. Aber vielleicht ist gerade in Sachen Religion und Gesellschaft eine Diskussion beschrieben, die wir heute auch wieder haben, die in den Kirchen selber oder in den Religionsgemeinschaften selber verhandelt wird. Wie stellen sie sich zur Gesellschaft natürlich? Und dann gibt es aber eben auch so die harten Fragen, die man in der Auseinandersetzung haben kann. Ja, sollen wir denn so Kirche oder Religionsgemeinschaften fördern, wenn die denn nur irgendein Schmarren glauben, wenn das die Position ist? Und da hilft es natürlich, dann eben auf so einer Ebene miteinander diskutieren zu können. Also ich glaube auch sowas hat heute, wenn es nicht mehr alle persönlich oder individuell interessiert, glaube ich, schon auch noch einen Wert, den man anerkennen kann.
Ja, nee, auf jeden Fall. Also das ist ja eigentlich nochmal eine Erweiterung des Punktes, den du gerade schon gebracht hast, ne? Also nächster Punkt für Thomas. Und ich glaube, aber was daran schon eben wichtig ist, ist, denke ich, auch eben einzusehen, das ist ja auch wieder ein Beispiel für etwas, was wir heute vielleicht manchmal auch als selbstverständlich ansehen. Mhm. Ja, was es aber nicht ist. Ja, also das merken wir heute auch wieder, ne? Das hat aber andere Gründe. Aber das, wie gesagt, das musste da mussten erstmal die Grundlagen, die Bedingungen etc. für geschaffen werden, damit sich eine solche Diskurs oder eine Kultur des Diskurses, eine solche Methoden der Auseinandersetzung, der Argumentation überhaupt ausprägen und ausbilden konnten. Ne?
Ja.
Vielleicht noch ein Punkt. Thomas von Aquin hat sich ja, das hast du ja schon gesagt, ganz stark auch auf verschiedene antike Philosophinnen und Philosophen bezogen. Vor allen Dingen. Vor allen Dingen Aristoteles, und da ist ja auch etwas zum Tragen gekommen, wofür unter anderem Aristoteles natürlich auch heute noch sehr bekannt ist, nämlich so, die Bezugnahme auf seine Tugendethik. Und das ist ja wiederum auch etwas, was auch seit einigen, ja inzwischen kann man schon wieder sagen Jahrzehnten, in der modernen akademischen Philosophie sehr en vogue geworden ist wieder, ne? Und normalerweise, ich denke da jetzt an so Leute wie zum Beispiel Martha Nussbaum, ist da ja, das ist eine der berühmtesten, ne, wahrscheinlich, vielleicht auch außerhalb der akademischen Philosophie, wird ja dann sowas gesagt wie, naja, sie hat halt einen neu-aristotelischen Ansatz. Aber tatsächlich ist es ja so, dass man das durchaus auch auf Thomas zurückführen kann, ne? Und deswegen ja von manchen auch dieser, ich stoße mich immer noch so ein bisschen an dieser Begrifflichkeit, aber vom analytischen Thomismus gesprochen wird. Und unabhängig davon, wie man jetzt zu dieser Begrifflichkeit steht, kann man aber ja auch da sehen, wie sich da etwas, naja, nicht durchgezogen hat vielleicht, aber so wiederfindet, ne? Fast 800 Jahre später in der philosophischen Auseinandersetzung.
Ja, das ist interessant, dass du den analytischen Thomismus nennst. Das ist ja eine Verbindung eigentlich zweier, wenn man so will, Denkschulen, ja, der analytischen Philosophie, die grundsätzlich sehr auch Klarheit in der Argumentation, aber eigentlich ursprünglich eben auch auf Sinnesdaten und Vernunft oder Logik als Erkenntnismethoden rekurriert und viel Wissenschaftsphilosophie gemacht hat, sozusagen in den Ursprüngen, aber heute eher eine Art Philosophie ist, die auf Klarheit der Argumentation, auf den Wert von Logik und Transparenz im Darstellen seiner Position achtet. Also das ist das eine Element und Thomismus eben der Rückgang auf Thomas von Aquin, beziehungsweise du hast es ja schon gesagt, auf sagen, antike Philosophie, aber vermittelt über Mittelalter Thomas. Und das ist heute auch noch in verschiedenen philosophischen Sparten eine Schule oder, ja, kann man sagen, eine Schule oder jedenfalls eine Richtung.
Ja.
Ich finde es immer ein bisschen zwiespältig. Ich habe mich damit aber noch zu wenig beschäftigt. Das entsteht nämlich in einem an sich sehr religiösen Kontext auch.
Was meinst du?
Genannt, der analytische Thomismus.
Ja, ja.
Die sind ja schon alle sehr, sehr katholisch, die Leute. Es betreiben vor allem so in zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts in Oxford, glaube ich, auch entstanden und weiterverbreitet ist heute natürlich.
Enscombe zum Beispiel auch.
Genau. Ja. Die Namen, die man da so dann auch googeln kann, der großen Philosophen und Philosophinnen, hier stimmt's.
Ja, hier stimmt's dann, ja. Ja.
Und ich sehe das deswegen so ein bisschen zwiespältig, weil auch wenn die natürlich den Thomismus für die Philosophie, Tugendethik anwenden, so ist der Kontext nicht ganz befreit von dem, was viele Leute immer auch mit Thomismus verbinden, nämlich es ist halt christliche Philosophie. Viele Lehrstühle übrigens für eben so Mittelalterphilosophie hießen auch mal Lehrstuhl für christliche Philosophie. Mhm. Als ob, und ganz von der Hand zu weisen ist es nicht, die Philosophie nur Sinn macht in einem religiösen Kontext. Und das tut sie nicht. Das tut sie nicht, wie wir vorher gesehen haben.
Ja.
Thomas sozusagen hat Vernunft, das Nachdenken als Quelle, die nicht gegen den Glauben stehen kann, und sie lässt sich sozusagen fruchtbar anwenden auf ganz viele verschiedene Fragen.
Ja, genau, aber da...
Eins noch?
Ja, ja.
Nee, mach du zuerst.
Ja, sonst vergesse ich es auch. Entschuldigung, ich glaube, da sind wir wieder so ein bisschen an dem Punkt, wo wir ganz am Anfang schon waren. Man kann natürlich nicht von der Mittelalterphilosophie sprechen, ja. Und wir haben uns jetzt mal Thomas von Aquin rausgegriffen als einen derjenigen, der im Mittelalter Philosophie betrieben hat, ne, und Theologie. Aber würdest du dich denn nicht schon sagen, also wenn ich jetzt mich tatsächlich auf Thomas beziehe im engeren Sinne, dann schwingt da eben auch ein theologisches Moment mit. Weil du hast es ja auch in der Formulierung gerade gesagt, ne, die Vernunft kann nicht gegen den Glauben stehen. Und dann ist natürlich schon, also wie gesagt, also Experte bin ich da wirklich überhaupt gar nicht, aber mir schien eben schon zu sein, dass bei ihm Vernunft und Glaube, in welchem Verhältnis das jetzt auch dann tatsächlich und in allen Einzelheiten die beiden Aspekte stehen, ja, Aber beide sind in jedem Falle zentral. Und dann ist natürlich einerseits, na klar, dass sich natürlich christlich oder vielleicht sogar katholisch geprägte Philosophinnen und Philosophen vielleicht auch zu solchen Autorinnen hingezogen fühlen. Das ist dann sozusagen einfach biografisch zum Beispiel vielleicht erklärbar, ja. Aber ja, tatsächlich vielleicht auch inhaltlich und erklärt dann ein Stück weit, warum eben auch dieser christliche Moment eben dann weiter mitschwingt. Ne? Weißt du, wie ich meine? Also hat natürlich nichts damit zu tun, dass man vielleicht nicht sagen kann, mittelalterliche Philosophie ist eben notwendig dann auch christliche Philosophie. Das wäre jetzt, wär jetzt ein anderer Punkt, ja.
Ja.
Aber thomistische Philosophie vielleicht schon.
Ja.
Wäre jetzt die Frage. Ne?
Ich würde dem eine klare, ne, nicht eine klare,
ein klares Nein.
Ja. Nein, eben nicht klar, aber ich würde doch da eher ein Nein sagen.
Mhm.
Ich glaube, also lass mich zwei Punkte nennen. Ich glaube, was ich vorher meinte mit diesem irgendwie Gefühl, die sind alle sehr katholisch und beziehen sich dann auf Thomas. Damit meinte ich tatsächlich eher so ein Gefühl, oder eine Bestätigung, aha, nur Leute, die selber schon in so einem Glaubenszusammenhang sind, in so einem religiösen oder einem kirchlichen Zusammenhang, die finden das fruchtbar.
Okay.
Und das finde ich irgendwie, vielleicht kann ich es auch gar nicht sagen, ach, das ist schon wieder im Prinzip eine Bestätigung dessen, was du sagst, ja, ich kann es nicht loskriegen. Weil ich mir denke, nee, also ob die Tugendethik stimmt oder nicht, oder sogar ob Gott existiert oder nicht, ja, denken wir an diesen fünf Wege, von denen wir jetzt vorher zwei nannten, die kann ich komplett als Frage
ausblenden,
in Angriff nehmen, auch wenn ich überhaupt nichts mit Gott zu tun habe, weil ich mir einfach denke, ach interessant, ich muss mal überlegen, ob es irgendwie ein erstes Wesen oder so sozusagen. Also, und irgendwie fände ich's, ist noch ein Schritt wichtig. Also, ich sehe zum Beispiel analytischen Thomismus gar nicht in so einem religiösen Zusammenhang, sondern denke mal, ach, das ist doch eine interessante Frage. Die finde ich halt spannend. Und ja, da ist irgendwie intuitiv, ist doch da was dran. Und ich kann das gar nicht so sofort irgendwie von der Hand weisen, will ich ja gar nicht drüber nachdenken und so weiter. Und das meine ich, dieser Schritt wäre doch noch nötig, um zu sagen, das ist wirklich komplett frei. Nicht thematisch gewissermaßen, weil da hast du völlig recht, der redet die ganze Zeit in allem, was schreibt über irgendwie irgendwas Religiöses.
Naja, aber ich verstehe, was du meinst, ja. Da würde ich dir auch bis zu einem bestimmten Punkt, glaube ich, recht geben, ja. Jetzt kriegen wir doch noch einen Dissens,
Andreas. Ja.
Da würde ich dir auch bis zu einem bestimmten Punkt recht geben. Aber die Frage ist ja schon, inwieweit du dich eben auf Thomas beziehen kannst. Und gleichzeitig eben dann, also denn eigentlich müsstest du ja in einem bestimmten Sinne die Möglichkeit oder müsstest du ja sowas zugestehen, wie dass es die Möglichkeit gibt, jetzt ist ja wahrscheinlich die falsch ausgedrückt, Glauben zu negieren. Also und zwar in diesem Verständnis, wie Thomas es hat vom Glauben und seinem Verhältnis zur Vernunft. Und dann ist ja schon die Frage, wie viel davon dann vom eigentlich Thomistischen noch übrig bleibt. Wäre jetzt mein Einwand.
Ja.
Jetzt kann man natürlich sagen, so habe ich dich verstanden, ja, aber man kann sich das ja alles angucken. Man kann mal versuchen zu untersuchen, was mit diesen verschiedenen Argumenten ist, ne? Ohne dass man davon selbst sozusagen etwas übernimmt. Ja. Andererseits, wenn du der Auffassung bist, dass Vernunft und Glaube gewissermaßen notwendig, also dass uns das eint als Menschen, ne, und so haben wir das ja eingangs ein Stück weit dargestellt, dann kannst du dich dem ja auch nicht entziehen als Mensch. Ne? Weißt du, wie ich meine? Oder
ja.
Wenn die Zuschauer jetzt sehen könnten, wie skeptisch du gerade hier in die Kamera guckst, dann.
Nicht skeptisch, sondern ich versuche zu eruieren, herauszufinden, ob wir gleich sind, nur ob wir das Gleiche gerade denken, nur anders bewerten. Also ich würde sagen, natürlich hast du recht, schon sozusagen diese Fragestellungen oder diese Frage nach, lässt sich Gott beweisen oder kann ich darauf hinweisen mit einer Überlegung, die spielt ja schon in einem Kontext oder die tritt auf in einem Kontext, in der sowas wie Glaubensinhalte relevant sind. Sonst käme ich da vielleicht gar nicht drauf.
Nee, das ist ein sehr gutes Beispiel. Angenommen, wir haben jetzt mit Religion, mit Gott, mit Glaube überhaupt nichts am Hut. Also als Andreas und Sebastian. Mhm. Ne? So. Und jetzt kriegen wir einen vielleicht auch noch gar nicht existenten Gottesbeweis vorgelegt. Und den prüfen wir jetzt mit den uns zur Verfügung stehenden philosophischen Mitteln. Ne?
Ja.
Und kommen zu dem Ergebnis, dass der Beweis gültig ist. Dass es also Gott gibt. So, was macht das denn jetzt mit uns? Also dann kannst du ja nicht mehr sagen, ich glaube nicht an Gott, das würde keinen Sinn ergeben. Weißt du, was ich meine? Das ist so ein bisschen der Punkt, auf den ich hinaus will. Ne? Die Frage ist halt, ob du dir dann gewissermaßen eklektisch manche Bestandteile aus der thomistischen Philosophie rausglauben kannst und sagen kannst, das finde ich ganz gut, ganz plausibel, immer. Und das andere theologische, religiöse lasse ich eben draußen, ob das überhaupt Sinn ergibt. Ja?
Also genau, ich glaube, dann habe ich, ja, gut, dass du das so formulierst, dann habe ich dich, glaube ich, richtig verstanden. Ich würde nämlich sagen, ja, natürlich. Weil, wenn man jetzt das konkrete Beispiel dieser fünf Wege oder des oder der Gottesbeweis heranziehen, dann und nochmal genau anschaut, dann beweist er das eben so, wie wir vorher sagten, irgendwie Ursache, Wirkung, es muss dann ein erstes geben. Und dann sagt er, und das ist, was alle Gott nennen. Er sagt nicht, damit habe ich irgendwie die Offenbarung oder die Glaubensinhalte oder sogar den Glaubensakt an den Gott, der in seiner religiösen Tradition, nämlich dem Christentum, durch die Schriften und die Väter, die Kirchenväter transportiert worden ist und in der Glaubenspraxis, in den Gottesdiensten sozusagen geworshipped oder angebetet wird und so weiter, bewiesen, sondern ich habe etwas bewiesen, von dem aus der religiösen Perspektive die Leute sagen, das ist Gott, das meinen wir.
Ja.
Und für dich als Nichtglaubender habe ich sozusagen einen unspirituellen Gott.
Nee, aber das ist doch
eher ein Wesen mit bestimmten Fähigkeiten bewiesen. Ganz kurz, gleich darfst du.
Ja.
Die Frage nämlich dann, wie die zusammenhängen. Das ist natürlich, ich glaube, das ist auch eine Kritik, die dann geführt worden ist, und ich sage, ja, damit hast du keinen spirituellen Gott bewiesen. Aber für denjenigen, wie in deinem Gedankenbeispiel, der herankommt, überhaupt nichts mit dem Zeug zu tun hat, vielleicht noch nie davon gehört hat, der wird hinstehen und sagen, ja, ich habe irgendwie den Anfang aller Ursachen sozusagen.
Genau.
Muss ich annehmen sozusagen.
Ja. Also die Frage wäre doch jetzt, wenn ich zum Beispiel heute an den Urknall glaube, ob das da reinpassen würde. Und das glaube ich nicht. Und zwar schon deswegen, weil das ja letztlich in diesem Sinne auch kein unbewegter Beweger, ist, ja. Sondern weil ihm ja etwas anderes vorschwebt. Und wenn ich diesen Beweis akzeptiere, also ich glaube, aber wie gesagt, nochmal, kein Experte, vielleicht ist das alles Quatsch, was ich rede, ja. Aber ich habe das so verstanden, dass er damit vielleicht das, was du vorher schon angesprochen hast, dann, also er weist nach, dass es so ein Wesen gibt. Und das ist das, wovon alle reden, wenn sie auf Gott referieren. Egal, welche Unterschiede dann sich noch in der weiteren Bestimmung dieses göttlichen Wesens sozusagen ergeben. Aber das ist das sozusagen, was uns alle eint, worauf wir uns beziehen. Ja, und eine physikalische oder astronomische Erklärung oder sowas der Entstehung unseres Universums, ja, weiß ich nicht, ob die da reinpassen würde. Also jetzt die modernen. Ne?
Ja.
Weißt du, was ich meine? Und wenn, und da, dann stellt sich doch schon die Frage, wenn ich diesen Beweis jetzt zum Beispiel, weil ich alle Prämissen akzeptieren muss, weil es logisch schlüssig ist, und so weiter und so fort, ja? Wenn ich also diesen Beweis anerkennen muss, dann müsste ich doch jetzt eben auch an einen derartig unbewegten Beweger, an ein göttliches Wesen, whatever, davon überzeugt sein, dass es so etwas gibt, ne? Oder?
Ja.
Also
ja, genau, völlig richtig. Aber das heißt doch nur, dass wenn ich diese Argumentation mitgehe, ich bestimmte philosophische Voraussetzungen akzeptieren muss. Also ich muss sagen, dass Ursache und Wirkung in der Welt zu beobachten ist. Und dass es einen ersten Beweger, der selbst unbewegt ist, also eine erste Ursache, die selbst nicht verursacht ist, geben muss. Das muss ich akzeptieren.
Aber es gibt auch einen Plan. Es gibt auch einen Plan. Das ist eine weitere Prämisse. Ja?
Ja, das ist einer der weiteren fünf Wege. Auf der Welt sehen wir, dass Dinge planvoll vorgehen. Ja. Also, und nichts, was planvoll vorgeht, hat nicht einen Planer, also muss es einen ersten Planer geben.
Ja.
Wenn es nicht den ersten gäbe, dann gäbe es einen, der den geplant hat.
So. Ja, genau.
Also das sind, jetzt haben wir schon drei, glaube ich, drei der fünf Gottesbeweise. Bewegung, Ursache, Wirkung und Plan.
Ja.
So, genau diese Sachen muss ich akzeptieren. Ich muss nicht akzeptieren, wenn ich das mitgehe. Ich muss nicht akzeptieren, dass es einen Gott der Offenbarung gibt, der irgendwie
schlacht. Nein, das sage ich auch gar nicht. Das würde ich auch nicht sagen. Aber es aber ich muss ja auch sozusagen die Schlussfolgerungen akzeptieren. Also ich muss ja zum Beispiel akzeptieren, dass es zutrifft, dass wenn ich in der Welt da draußen sozusagen planvolle Vorgänge sehe, ich sage jetzt mal bewusst oder Vorgänge als solche interpretiere, wenn es da draußen planvolle Vorgänge gibt, dass es dann einen ersten Planer geben muss. Das muss ich ja schon mal mitgehen. Wenn ich das aber mache und dann eben sage, es gibt einen ersten Planer, dann klar, dann kann ich immer noch sagen, es hat mit Offenbarung nichts zu tun und so weiter und so weiter, aber es gibt dann irgendein Wesen, was diesen ersten Planer ausmacht. Und damit sind wir doch schon weit über dem, was ich als Atheist normalerweise zugestehen würde. Und das meine ich doch damit. Und das müsste ich, und dann müsste ich sagen, also ich kann in diesem Sinne, egal was das für ein Wesen ist, kann ich jetzt nicht mehr sagen, genau so etwas gibt es nicht. Denn ein Atheist würde ja genau das bestreiten, unter anderem.
Genau.
Und das meine ich doch jetzt, ja.
Ja, aber dann das ist ja doch nicht so verstanden. Aber vielleicht können wir hier einen Dissens beruhen
stehen
lassen.
Weil ich
ich würde sagen, ja, aber genau, dann muss, also im Gespräch mit dem Atheisten oder der Atheist, muss dann klargestellt werden, wo diese Prämisse oder die Schlussfolgerung daraus einen Haken hat. Das kann man natürlich leicht machen, indem man zum Beispiel, was die Planhaftigkeit angeht, und sagt, natürlich gibt es auch nicht planvolle, vielleicht ist alles sozusagen Chaos oder wie auch immer. Oder du hast ja darauf hingewiesen, es ist alles sozusagen eine Leistung des Gehirns, da Pläne drin zu sehen, auf der basalen Ebene oder auf der...
Ja, oder die Existenz von Naturgesetzen braucht keinen ersten Planer.
Wenn ich im Gespräch mit dir sage, was stimmt das, kannst du dem zustimmen? Und du sagst, es gibt Planung. Und dann gibt es natürlich noch eine zweite Prämisse, die man akzeptieren muss, die vielleicht nicht weniger schwierig ist, nämlich zu sagen, es gibt kein Mittleres, wenn es kein Erstes gibt. Das ist ja so ein bisschen der Punkt. Wenn es kein Erstes gibt, geht die ganze Reihe mit Planung oder mit Bewegung oder mit Ursache, Wirkung nicht los. Ist ja auch etwas, was man vielleicht bezweifeln kann. Aber wenn du als Atheist zu allem sagst, ich kann diesem Prinzip zustimmen, dann ist ja genau der Punkt dieses Gesprächs, dann musst du zumindest zugeben, dass es dieses erste Wesen gibt. Ich, in meiner Tradition, würde Thomas sagen, und all die anderen Mitchristen und Christinnen, die die sehen das auch und die haben aber eine andere Quelle auch, aus der sie das Wissen bezeichnen. Sie bezeichnen das nämlich als Gott. Mhm. Und ich lasse es dir jetzt freigestellt, das ist der Punkt, das irgendwie auch Gott zu sagen. Du musst ihn nicht anbeten, du musst nicht in den
Gottesdienst. Nee, das meinte ich aber auch nicht. Mir ging es wirklich um die reine, also wenn ich als Atheist allen Prämissen zustimme und der Schluss und ich den Schluss als gültig anerkenne, dann muss ich ja unabhängig mit welchen Konsequenzen, dann muss ich aber sozusagen meine atheistische Überzeugung aufgeben und sagen, es gibt ein solches Wesen, egal ob ich es jetzt an, das ist, darum geht es gar nicht, was ich darunter verstehe, dann konkret, egal, ich muss es auch nicht anbeten, das ist alles klar. Das sind ja dann sozusagen Folgefragen, ja?
Ja. Ja,
aber genau. ich muss dann meine Überzeugung eben aufgeben.
Ja.
Und wenn das so ist, dann sind wir jetzt, so sind wir darauf ja gekommen.
Ja. Ja, ja, ja.
Dann ist jetzt ja die Frage, welche Teile aus welchen Gründen der thomistischen Philosophie ich sozusagen rauswerfen kann, ohne die anderen Teile, die ich vielleicht übernehmen möchte, auch rauswerfen zu müssen, beziehungsweise ob ich dann halt nicht zum Beispiel gleich sagen müsste, okay, dann eigentlich geht's mir ja um die Tugenden, dann gucke ich vielleicht doch bei Aristoteles nach. Ja? Gut, da gibt es auch einen unbewegten Bewegen, aber du weißt, was ich meine. Du weißt, was ich meine, ja?
Verdammt!
Ja, damit. Nee.
Ja, das stimmt. Ich meine, also klar, können wir sozusagen, ich will nur eine Sache noch sagen. Ich glaube schon, dass man das machen kann und ich glaube, die Diskussion zeigt aus meiner Sicht, dass ich absolut nicht in irgendeinem gearteten religiösen Kontext und mit religiös meine ich sozusagen offenbarungsgetrieben spielen muss oder mitspielen muss, um Thomist zu sein oder zumindest mich mit der Philosophie des Thomas von Aquin zu beschäftigen.
Das dann nicht, genau. Ja, ich kann mich damit beschäftigen ohne...
Genau, und ich kann sogar zu der Einsicht gelangen, ach, das ist ein kluger Gedanke. So, und weil du Tugendethik ansprichst, auch da würde ich sagen, da kann ich ganz ohne irgendeinen christlichen in dem Fall Kontext auskommen, indem ich einfach überlegen muss, ob ich bestimmte Prämissen, was das Menschenbild angeht. Ja? Der Mensch ist so ein Strebender und der erfüllt gewissermaßen so einen Bauplan der Natur. Also ich bin irgendwie gebaut aus bestimmten Elementen zusammengesetzt, die mich zum Menschen machen. Und wenn ich die ausfülle, dann tue ich das als tugendhafter Mensch oder als tugendhafter Mensch fülle ich das dann aus. Und so. Das muss ich akzeptieren. Vielleicht finde ich es auch doof, akzeptiere das nicht, dann bin ich halt irgendwie kein Tugendethiker oder zumindest kein thomistischer Tugendethiker. Ja. Und ich glaube, dieses Ding muss man akzeptieren. Ich finde es aber gar nicht eben so leicht und vielleicht sind wir da.
Da sind wir im Konsens. Ich kann mich natürlich, habe ich jetzt ja auch ein bisschen mich mit Thomas von Aquin beschäftigen. Ja.
Ja.
Nur, wie gesagt, jetzt auf der anderen Seite, wenn ich sage, meine Philosophie ist thomistisch inspiriert, also ich bin Thomist.
Dann
ist ja schon die Frage eben, inwiefern, und das war ja der Ausgangspunkt, inwiefern ich dann komplett auf einen christlichen Hintergrund verzichten kann. Und das weiß ich nicht, kann ich auch nicht beurteilen, da müssen wir uns vielleicht nochmal einen Fachmann zu einladen, um die Frage zu klären. Weil es halt wie so oft, ne, die Diskussion gibt es ja auch in ganz anderen Kontexten, zum Beispiel in der Kant-Exegese, ja. Also was muss ich jetzt mitkaufen, wenn ich jetzt Anhänger des kategorischen Imperativs bin oder der Konzeption oder der kantischen Ethik bin, ja? So, was muss ich dann vielleicht mitkaufen? Das ist ja eine ähnliche Frage, ne? Und darum ging es mir einfach. Ne?
Genau. Die interessante Diskussion, ich glaube gar nicht, dass wir da so einen Dissens haben, aber du würdest, hätte ich jetzt vermutet, eben sagen, ja, ich muss mir da doch ein bisschen mehr mitkaufen. Ich würde sagen, ich kaufe mir kontingenterweise die Themen halt mit ein, aber nicht jetzt zwangsläufig irgendwie einen weitergearteten Punkt. Aber das finde ich ein interessanter Punkt, der, wie du völlig zu Recht sagst, ja eigentlich auf ganz vieles eingeht und so einen Umgang mit dem Denken anderer betrifft. So könnte man sagen, oder? Insofern. Aber das alles zu machen, glaube ich, dazu also hat uns jetzt zumindest die thomistische Philosophie angeregt.
Ja.
Ob wir jetzt Thomisten sind oder nicht, das bleibt jetzt mal dahingestellt. Ich kann es gar nicht sagen. Ich finde es einfach spannend und interessant, die anzuschauen.
Ja, ich fand es jetzt auch spannend und interessant und ich kann dazu auch, wie gesagt, keinerlei fundiertes Urteil abgeben.
Ja. Wir freuen uns, könnte man sagen, über Rückmeldungen unserer Hörerinnen und Hörer, ob sie jetzt thomistische Elemente in unseren bisherigen Podcast-Folgen entdeckt haben. Raten herzlich dazu ein, alle nochmal anzuhören.
Ja, genau.
Ja, Andreas. Also dann haben wir, glaube ich, einen ganz interessanten Blick in die Geschichte geworfen, oder? Und doch ein paar Punkte für die Beschäftigung auch mit anderen Philosophen entdeckt. Ich glaube, uns bleibt beide oder wir halten beide doch aber sehr viel davon, dass wir uns nicht jetzt mit Thomas als sozusagen so historisch-kritische Exegese, wie hat er sein Denken entwickelt und so weiter beschäftigen, sondern eher uns Teile draus nehmen und fragen, sind die richtig, sind die falsch?
Ja.
Und vielleicht auch, können wir damit eine heutige Frage beantworten, die wir vielleicht haben, es heißt Ethik, sei es Religionsphilosophie oder irgendwas anderes, was im Mittelalter auch gedacht worden ist, Sprachphilosophie fällt mir da ein. Und ich glaube, das finde ich immer auch den besseren Zugang, dass man sagt, ah ja, da ist ein interessanter Gedanke. Aber nicht, weil es der gesagt hat, sondern weil ich den irgendwie spannend finde und der beantwortet meine Frage, die wir heute haben.
Ja.
Vielleicht.
Ja, auf jeden Fall. Also da haben wir in jedem Falle Konsens. Dass wir da eher, ich sag mal, wie man so schön sagt, einen systematischen Zugang zu den Fragen haben. Und also wie gesagt, ich vieles auch an Thomas fand ich jetzt auch sehr spannend, nochmal zu sehen, wo das eigentlich auch oder in Teilen sogar als erstes herkommt, ne? Die Dinge, mit denen wir uns so beschäftigen. Ja, Andreas.
Dinge, mit denen wir uns beschäftigen.
Dinge, mit denen wir uns beschäftigen. Ja, ja, genau.
Kommen wir doch zum wichtigen Punkt.
Genau, womit beschäftigst du dich denn sonst noch so?
Ja, wir kommen zu unserer Lieblingskategorie, den Musiktipps, würde ich sagen, oder?
Ja, aber erstmal noch wichtiger Hinweis, bevor du den ersten abschießt dann, den ersten Musiktipp. Zum einen, wie immer, der Hinweis auf Social Media. Ich werde jetzt aber nicht mehr alle Plattformen aufzählen, auf denen ihr uns finden könntet, denn es gibt die erste Neuigkeit und den Link findet ihr jetzt auch in den Shownotes. Wir haben jetzt einen Linktree-Dissenspflege eingerichtet, auf dem versammelt alle die Links zu allen Plattformen, auf denen ihr uns finden könnt, gesammelt sind. Das ist jetzt doch irgendwie einfacher inzwischen. Ihr habt es ja in den letzten Malen gemerkt, dass wir selber schon nicht mehr wissen, wo wir überall sind. Und dazu gehört auch, und das macht es ja fast noch schlimmer, dass wir dem Wunsch, dass der ein oder anderen Hörerin nachgekommen sind und tatsächlich jetzt eine Spotify-Hauptplaylist weiterhin haben. Aber wenn ich jetzt richtig gezählt habe, inzwischen auch noch 8 Unterplaylists in verschiedenen oder zu verschiedenen Genres musikalischer Art haben, von Pop, Rock, elektronischer Musik, Klassik, Ska, Reggae,
Metal,
alle.
Nee, Metal ist bei Rock.
Ist bei Rock mit drin, genau. Und auch die findet ihr alle im Linktree und dann ist sozusagen jetzt der, wenn Rockparty angesagt ist, sind dem genauso wenig Grenzen gesetzt, wie wenn Party mit elektronischer Musik angesagt ist und und wenn ihr alles hören wollt, was wir so empfohlen haben, dann eben weiterhin die Hauptplaylist. Ja.
Also wir werden effizienter, indem wir jetzt einfach nur noch auf den Linktree verweisen.
Ja.
Die Listen müssen wir natürlich für vollständige Partys noch etwas mehr füllen, aber wir haben ja noch einige Sendungen vor uns. Damit dann
du auch wolltest ja 50. Geburtstag feiern. In der letzten.
Stimmt. Ja, richtig.
Bis dahin bricht Spotify zusammen, wenn da. So
da sind wir schon auch bei einem Punkt, Sebastian. Wir haben ja immer, wenn wir noch, als wir noch alle unsere Social Media Kanäle angekündigt haben, haben wir ja immer auch gesagt, ja, wir sind noch auf X, formerly known as Twitter, und waren da uns, wir sind uns ja auch nicht so ganz einig, ob wir da noch bleiben sollen oder ob wir gehen sollen. Jetzt gibt es ja ein neues einen neuen Diskussionspunkt. Sollen wir auf Spotify bleiben? Ganz viele, ich weiß nicht, ob du das mitkriegt hast.
Nee, das habe ich nicht.
Viele ja. Künstlerinnen und Künstler auch öffentlich dazu aufgerufen, Spotify zu verlassen und auf andere Plattformen zu gehen. In der Kritik steht Spotify ja schon länger, weil sie die Künstlerinnen und Künstler nicht gut bezahlen. Ja. Jetzt kommt aber hinzu, dass die Werbung gemacht haben für ICE, also für die Behörde in den USA, die Migranten und Migrantinnen ausweist oder tatsächlich einfach rauszieht aus ihrem Leben und dann im Gefängnis steckt und abschiebt. Und da haben die Werbung dafür gemacht, so Recruitment, also Personalsuche und das eben so als patriotische Pflicht hingestellt. Und das hat wiederum jetzt eben einige dazu geführt, zu sagen, sucht euch Alternativen, die gibt's zu Spotify. Und jetzt sind wir natürlich immer noch an Spotify. Ja. Und ich muss gestehen, ich bin da in einem Zwiespalt, weil ich natürlich einerseits die Problematik sehe und auch über so öffentlichen Druck, glaube ich, schon oder den öffentlichen Druck als wichtiges Mittel anerkenne. Andererseits aber halt als User, als Nutzer Spotify schon ziemlich, ziemlich, ziemlich gut finde.
Ja. Es ist leider die beste Plattform, muss man. Also finde ich zumindest.
Genau, geht mir auch so.
Ja.
Und also insofern, ich will das jetzt gar nicht, wir sind ja schon fertig mit der Diskussion, aber wollte darauf noch hinweisen, vielleicht hat ja der ein oder andere Hörer, Hörerin.
Naja, unseren Podcast kann man ja unter anderem auch auf dieser, auf Apple, auf, ist dann aber vielleicht auch nicht besser, Amazon aus anderen Gründen. Ja. Also
auf unserer Homepage.
Auf unserer Homepage, genau.
Spotify.de.
Kann man auch da hören. Aber eins kann ich mir jetzt doch nicht verkneifen, weil du gerade das auch als patriotische Pflicht bezeichnet hast hier.
Ja, richtig.
Dargestellt hast, dass das in dieser Werbung oder wie auch immer vorkam. Also ich muss mich schon wundern, was alles patriotische Pflicht ist. Ne? Da fiel mir jetzt gerade unser Freund Jens Spahn ein. Mit der patriotischen Pflicht, nach Syrien zurückzugehen, um da das Land aufzubauen. Auch eine unsägliche Geschichte. Naja, aber es ist ein anderes Thema, da müssen wir nochmal.
Also über den müssten wir mal eine eigene Rant-Sendung machen, aber das ist eine andere Geschichte.
Machen vielleicht nochmal eine Sondersendung. Wir sammeln jetzt die Fauxpas und machen dann mal eine Jens Spahn-Spezialsendung.
das stimmt. Ja. Oder auch eine Frage, was denn eigentlich das ist eigentlich wirklich ein interessantes Thema, weil mir ist es auch nicht so ganz klar, was eine patriotische Pflicht ist und was das Konzept selber überhaupt irgendwie soll. Und schreib mal gleich auf.
Machen wir
mal. Diskutieren. Ja,
jetzt aber Andreas.
Also noch sind wir und wir bleiben erstmal auch Stand heute auf Spotify, haben da unsere Einzelplaylist und unsere Masterplaylist und die wollen wir jetzt füllen mit zwei weiteren Stücken. Soll ich anfangen?
Fang an.
Also vielleicht vorweg noch eine ganz schlechte Nachricht. Die Fantastischen Vier hören auf. Sie beenden ihre Bühnenkarriere und das ist ein großer, großer Schock. Das ist ein Übel, das sich wahrscheinlich nicht verhindern lässt, aber zumindest nochmal etwas abschwächen lässt, indem man auf ihre Abschiedstournee geht, die 2026, 2027 stattfindet in ein paar Städten in Deutschland und Österreich. Ja, aber macht mich schon traurig, weil das einfach das sind geniale Leute. Und da, bevor ich mit dem Musiktipp abgebe, und dann kommt er wirklich, ich verspreche es, habe ich noch einen anderen Tipp, nämlich es gibt auch einen Podcast zu den Fanta 4 Forever Baby, heißt der. Überall, wo es Podcasts gibt, ist der zu hören.
Verlinken wir euch, oder? Nochmal.
Verlink mal, und es ist wirklich, finde ich, einer der besten Podcasts, die ich in letzter Zeit gehört habe, weil der so geniale Einblicke in die Geschichte gibt. Der Fanta 4 wirklich ganz alte Hördokumente rausgekramt hat und auch so die Persönlichkeiten irgendwie so gut zeigt und auch also handwerklich irgendwie ganz cool gemacht ist. Verlinkt mal euch, kann man empfehlen. Und ich habe natürlich dem Anlass entsprechend heute ein Fanta 4 Track mitgebracht. Ich war mir jetzt lang nicht sicher. Ich könnte auch zwei sagen, oder? Sebastian, ich habe ja noch ein paar gut.
Ja, das ist jetzt ja mit der Einführung der Einzelplaylisten.
Also dahin, okay.
Nein, aber also nenn zwei.
Ja, ich habe aus dem Album Live und Direkt 96 habe ich ein Stück, das heißt Raus. Und das habe ich deswegen, weil das irgendwie, das hat einen ganz düsteren Text, finde ich. Und ich erinnere mich,
dass... Ich wollte gerade schon fragen, ob zu Hause alles gut ist.
Ja, das stimmt. Also ja. Du siehst den, alles ja. Gut, aber der hat eher was damit zu tun, dass ich vor vielen, vielen Jahren eben dieses Video gesehen habe und das irgendwie so krass fand. Das ist mir immer in Erinnerung. Und weil Fanta 4, die machen nicht nur Partytexte, aber die haben ja schon so, wenn wir vor allem an die da denken, mit denen sie groß geworden sind, die fantastische Geschichte. Und da fand ich so eindrücklich. Vielleicht kann ich gar nicht sagen, warum, aber ich finde es einen ziemlich coolen.
Der Song ist super, ja.
Ja, und auch das Video dazu finde ich einfach, wollte ich euch. Und ebenfalls einen sehr gesellschaftskritischen Text von früher ist auf dem Album 4 Gewinn zu finden. Und der Song heißt Individuell, aber schnell. Und den finde ich grandios gerappt, wirklich durchgehend die paar Minuten und ein Text, von dem ich mich, als ich den jetzt wieder gehört habe in der Vorbereitung, dachte ich, passt der heute oder passt der so in die 90er Jahre dazu? Und ich denke, beides. Irgendwie, der hat, glaube ich, Elemente, mit denen man sich eigentlich heute auch nochmal gesellschaftskritisch beschäftigen kann. Hört es euch selber an und sagt uns gerne mal Bescheid, was ihr davon denkt. Ja. Also fantastische 4, individuell, aber schnell und das Stück raus.
Ja, super. Da ist jetzt einen aufgeholt. Oder ich vielleicht nenne ich auch. Vielleicht nenne ich jetzt auch zwei. Nein. Nein, also erstmal ja, finde ich spannend. Ich hatte zu den Fanta 4 immer, aber ist rein musikalisch gemeint, irgendwie ein ambivalentes Verhältnis. Ich habe eine Lieblingsplatte von denen, die finde ich auch tatsächlich von vorne bis hinten gut, und das ist aber eine spätere, die 499. Die finde ich richtig gut. Musikalisch, aber auch vom Rappen her großer Sport, und davor aber immer nur so einzelne Songs tatsächlich. Und vieles ist mir auch irgendwie zu, weiß ich nicht, zu poppig vielleicht dann einfach.
Ja. Vor allem die späteren Sachen, oder? Finde ich.
Ja, aber auch die früheren, diese Blödeleien dann noch. Aber trotzdem ist es natürlich ein kulturelles Phänomen, ne? Und live gesehen hätte ich sie auch gerne mal. Habe ich nämlich auch noch nicht. Genau, aber um das zu ergänzen, es gibt nicht nur den Podcast, den du benannt hast, sondern gleichnamig gibt es auch eine Dokumentation auf der ARD Mediathek und das komplette Konzert von dieser Tour, auf die sich die Dokumentation und wahrscheinlich auch der Podcast, den ich jetzt nicht kenne, beziehen, auch zur freien Verfügung auf der ARD Mediathek. Und kann man euch ja auch verlinken, dann ist das alles zusammen. Ich habe einen ganz anderen Tipp. Ich hatte heute mir zwei Sachen überlegt, je nachdem, wie unser Gespräch so verläuft, und habe mich jetzt dann doch gerade spontan entschieden, dass ich an der Stelle doch mal wieder auf die einstürzenden Neubauten zurückgreifen muss und einen Song aus dem Jahr 1988 oder 89, meine ich, bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, der sich um das Verhältnis von Vernunft, Rationalität, Glaube, Religion bezieht oder darum handelt letztlich, und in der vielleicht provokanten Textzeile endet: Gott hat sich erschossen, ein Dachgeschoss wird ausgebaut. und das ist der Song Haus der Lüge, Epilog. Der kommt in dem Fall natürlich in die Avantgarde-Liste und in die Hauptplaylist. Jetzt müssen wir immer noch zweimal, ne? Genau, das wäre mein Musiktipp mit mehr oder weniger direktem Bezug zu dem, was wir heute so besprochen haben.
sehr, sehr sophisticated, sehr gut. Bin ich total gespannt drauf und finde ich voll gut, dann auch musikalisch sich mit unserem Thema oder zu beschäftigen. Ich wollte noch eines sagen, das möchte ich hier nicht unerwähnt lassen, weil du gerade gefragt hast, ob alles okay ist. Ist alles wunderbar und ich möchte meine Frau nochmal hervorheben, die nämlich die ganzen frühen Texte der Fanta 4 mitrappen kann. Und das finde ich grandios. Ja. Ja, das machen wir manchmal. Wir sagen, hier, das Lied läuft und sie rappt mit. Ja. Finde ich gigantisch.
Ja, Grüße auch von mir. Das war nur ein Spaß vorhin.
Ja. Nee. Da, bei dem Titel dachte ich das schon. Das ist, muss man erklären, aber naja, gemacht.
Aber das finde ich tatsächlich auch ein starkes Stück von Fanta 4.
Ja.
Muss ich sagen. Gut, Andreas, jetzt vorher haben wir uns noch gedacht, können wir zu dem Thema überhaupt heute, kriegen wir da was zusammen, ne? Jetzt ist es, glaube ich, mit einer der längsten Sendungen, die wir hier gemacht haben.
Ja, ist manchmal so, gell?
Hast noch was oder wollen wir jetzt mal Schluss machen für heute?
Feierabend, Sebastian, ich habe nichts mehr.
Ja, dann belassen wir es dabei. Mir bleibt nur, wie immer, zu sagen, bleibt im Diskurs und pflegt den Dissens.